Nach Aufhebung der Tafel, als Green die allgemeine Stimmung merkte, war er der Erste, der aufstand und gewissermaßen alle mit sich erhob, ging Karl allein abseits zu einem der großen, durch schmale weiße Leisten geteilten Fenster, die zur Terrasse führten und die eigentlich, wie er beim Nähertreten merkte, richtige Türen waren. Was war von der Abneigung übrig geblieben, die Herr Polunder und seine Tochter anfangs gegenüber Green gefühlt hatten und die damals Karl etwas unverständlich vorgekommen war? Jetzt standen sie mit Green beisammen und nickten ihm zu. Der Rauch aus Herrn Greens Zigarre, einem Geschenk Polunders, die von jener Dicke war, von der der Vater zu Hause hier und da als von einer Tatsache zu erzählen pflegte, die er wahrscheinlich selbst mit eigenen Augen niemals gesehen hatte, verbreitete sich in dem Saal und trug Greens Einfluss auch in Winkel und Nischen, die er persönlich niemals betreten würde. So weit entfernt Karl auch stand, noch er spürte von dem Rauch einen Kitzel in der Nase, und das Benehmen Herrn Greens, nach welchem er sich von seinem Platz aus nur einmal schnell umsah, erschien ihm infam. Jetzt hielt er es gar nicht mehr für ausgeschlossen, dass ihm der Onkel die Erlaubnis zu diesem Besuch nur deshalb so lange verweigert hatte, weil er den schwachen Charakter Herrn Polunders kannte und infolgedessen eine Kränkung Karls bei diesem Besuch, wenn auch nicht genau voraussah, so doch im Bereich der Möglichkeit erblickte. Auch das amerikanische Mädchen gefiel ihm nicht, trotzdem er sich sie durchaus nicht etwa viel schöner vorgestellt hatte. Seitdem sich Herr Green mit ihr abgegeben hatte, war er sogar überrascht von der Schönheit, deren ihr Gesicht fähig war, und besonders von dem Glanz ihrer unbändig bewegten Augen. Einen Rock, der so fest wie der ihre den Körper umschlossen hätte, hatte er noch niemals gesehen. Kleine Falten in dem gelblichen, zarten und festen Stoff zeigten die Stärke der Spannung. Und doch lag Karl gar nichts an ihr, und er hätte gern darauf verzichtet, auf ihre Zimmer geführt zu werden, wenn er stattdessen die Tür, auf deren Klinke er für jeden Fall die Hände gelegt hatte, hätte öffnen, ins Automobil steigen oder, wenn der Chauffeur schon schlief, nach New York allein hätte spazieren dürfen. Die klare Nacht mit dem ihm zugeneigten vollen Mond stand frei für jedermann, und draußen im Freien vielleicht Furcht zu haben, schien Karl sinnlos. Er stellte sich vor, und zum ersten Mal wurde ihm in diesem Saale wohl, wie er am Morgen, früher dürfte er kaum zu Fuß nach Hause kommen, den Onkel überraschen wollte. Er war zwar noch niemals in seinem Schlafzimmer gewesen, wusste auch gar nicht, wo es lag, aber er wollte es schon erfragen. Dann wollte er anklopfen und auf das Förmliche herein, ins Zimmer laufen und den lieben Onkel, den er bisher immer nur bis hoch hinauf angezogen und zugeknöpft kannte, aufrecht im Bett sitzend, die Augen erstaunt zur Tür gerichtet, im Nachthemd überraschen. Das war ja an und für sich vielleicht noch nicht viel, aber man musste nur ausdenken, was das zur Folge haben konnte. Vielleicht würde er zum ersten Mal gemeinsam mit seinem Onkel frühstücken. Der Onkel im Bett, er auf einem Sessel, das Frühstück auf einem Tischchen zwischen ihnen. Vielleicht würde dieses gemeinsame Frühstück zu einer ständigen Einrichtung werden. Vielleicht würden sie infolge dieser Art Frühstück, was sogar kaum zu vermeiden war, öfters als wie bisher bloß einmal während des Tages zusammenkommen und dann natürlich auch offener miteinander reden können. Es lag ja schließlich nur an dem Mangel dieser offenen Aussprache, wenn er heute dem Onkel gegenüber etwas unfolgsam oder besser starrköpfig gewesen war. Und wenn er auch heute über Nacht hierbleiben musste, es sah leider ganz danach aus, trotzdem man ihn hier beim Fenster stehen und auf eigene Faust sich unterhalten ließ, vielleicht wurde dieser unglückliche Besuch der Wendepunkt zum Bessern in dem Verhältnis zum Onkel. Vielleicht hatte der Onkel in seinem Schlafzimmer heute Abend ähnliche Gedanken. Ein wenig getröstet wendete er sich um. Clara stand vor ihm und sagte: »Gefällt es Ihnen denn gar nicht bei uns? Wollen Sie sich hier nicht ein wenig heimisch fühlen? Kommen Sie, ich will den letzten Versuch machen.« Sie führte ihn quer durch den Saal zur Türe. An einem Seitentisch saßen die beiden Herren bei leicht schäumenden, in hohe Gläser gefüllten Getränken, die Karl unbekannt waren und die er zu verkosten Lust gehabt hätte. Herr Green hatte einen Ellbogen auf dem Tisch und sein ganzes Gesicht Herrn Polunder möglichst nahe gerückt. Wenn man Herrn Polunder nicht gekannt hätte, hätte man ganz gut annehmen können, es werde hier etwas Verbrecherisches besprochen und kein Geschäft. Während Herr Polunder mit freundlichem Blick Karl zur Tür folgte, sah sich Green, trotzdem man doch schon unwillkürlich sich den Blicken seines Gegenübers anzuschließen pflegt, auch nicht im geringsten nach Karl um, welchem in diesem Benehmen der Ausdruck einer Art Überzeugung Greens zu liegen schien, jeder, Karl für sich und Green für sich, solle hier mit seinen Fähigkeiten auszukommen versuchen. Die notwendige gesellschaftliche Verbindung zwischen ihnen werde sich schon mit der Zeit durch den Sieg oder die Vernichtung eines von beiden herstellen. Wenn er das meint, sagte sich Karl, dann ist er ein Narr. Ich will wahrhaftig nichts von ihm, und er soll mich auch in Ruhe lassen. Kaum war er auf den Gang getreten, fiel ihm ein, dass er sich wahrscheinlich unhöflich benommen hatte, denn mit seinem auf Green gehefteten Augen hatte er sich von Clara aus dem Zimmer fast schleppen lassen. Desto williger ging er jetzt neben ihr her. Auf dem Wege durch die Gänge traute er zuerst seinen Augen nicht. Als er alle 20 Schritte einen reich livrierten Diener mit einem Armleuchter stehen sah, dessen dicken Schaft jener mit beiden Händen umschlossen hielt. »Die neue elektrische Leitung ist bisher nur im Speisezimmer eingeführt«, erklärte Clara. »Wir haben dieses Haus erst vor kurzem gekauft und es gänzlich umbauen lassen, soweit sich ein altes Haus mit seiner eigensinnigen Bauart überhaupt umbauen lässt.« »Da gibt es also auch schon in Amerika alte Häuser?« sagte Karl. »Natürlich«, sagte Clara lachend und zog ihn weiter. »Sie haben merkwürdige Begriffe von Amerika.« »Sie sollen mich nicht auslachen«, sagte er ärgerlich. »Schließlich kannte er schon Europa und Amerika, sie aber nur Amerika.« Im Vorübergehen stieß Clara mit leicht ausgestreckter Hand eine Tür auf und sagte ohne anzuhalten, »Hier werden Sie schlafen.« Karl wollte natürlich das Zimmer gleich anschauen, aber Clara erklärte ungeduldig und fast schreiend, das habe doch Zeit und er solle nur vorher mitkommen. Sie zogen sich auf dem Gang ein wenig hin und her. Schließlich meinte Karl, er müsse sich nicht in allem nach Clara richten, riss sich los und trat in das Zimmer. Ein überraschendes Dunkel vor dem Fenster erklärte sich durch einen Baumwipfel, der sich dort in seinem vollen Umfang wiegte. Man hörte Vögelgesang. Im Zimmer selbst, das vom Mondlicht noch nicht erreicht war, konnte man allerdings fast gar nichts unterscheiden. Karl bedauerte, die elektrische Taschenlampe, die er vom Onkel geschenkt bekommen hatte, nicht mitgenommen zu haben. In diesem Hause war ja eine Taschenlampe unentbehrlich. Hätte man ein paar solcher Lampen gehabt, hätte man die Diener schlafen schicken können. Er setzte sich aufs Fensterbrett und sah und horchte hinaus. Ein aufgestörter Vogel schien sich durch das Laubwerk des alten Baumes zu drängen. Die Pfeife eines New Yorker Vorortzuges erklang irgendwo im Land. Sonst war es still. Aber nicht lange, denn Clara kam eilends herein. Sichtlich bös rief sie, »Was soll denn das?« und klatschte auf ihren Rock. Karl wollte erst antworten, bis sie höflicher war. Aber sie ging mit großen Schritten auf ihn zu, rief, »Also wollen Sie mit mir kommen oder nicht?« und stieß ihn mit Absicht oder bloß in der Erregung derartig an die Brust, dass er aus dem Fenster gestürzt wäre, hätte er nicht noch im letzten Augenblick vom Fensterbrett gleitend mit den Füßen den Zimmerboden berührt. »Jetzt wäre ich bald herausgefallen«, sagte er vorwurfsvoll. »Schade, dass es nicht geschehen ist. Warum sind Sie so unartig? Ich stoße Sie noch einmal hinunter.« Und wirklich umfasste sie ihn und trug ihn, der verblüfft sich zuerst schwer zu machen vergaß, mit ihrem vom Sport gestellten Körper fast bis zum Fenster. Aber dort besann er sich, machte sich mit einer Wendung der Hüften los und umfasste nun sie. »Ach, Sie tun mir weh«, sagte sie gleich. Aber nun glaubte sie Karl nicht mehr loslassen zu dürfen. Er ließ ihr zwar Freiheit, Schritte nach Belieben zu machen, folgte ihr aber und ließ sie nicht los. Es war auch so leicht, sie in ihrem engen Kleid zu umfassen. »Lassen Sie mich«, flüsterte sie, das erhitzte Gesicht eng an seinem. Er musste sich anstrengen, sie zu sehen, so nahe war sie ihm. »Lassen Sie mich, ich werde Ihnen etwas Schönes geben.« »Warum seufzt sie so?«, dachte Karl. »Es kann ja nicht wehtun, ich drücke sie ja nicht.« Und er ließ sie noch nicht los. Aber plötzlich, Nach einem Augenblick unachtsamen, schweigenden Dastehens fühlte er wieder ihre wachsende Kraft an seinem Leib und sie hatte sich ihm entwunden, fasste ihn mit gut ausgenütztem Obergriff, wehrte seine Beine mit Fußstellungen einer fremdartigen Kampftechnik ab und trieb ihn vor sich mit großartiger Regelmäßigkeit atemholend gegen die Wand. Dort war aber ein Kanapee, und auf das legte sie Karl hin und sagte, ohne sich allzu sehr zu ihm hinabzubeugen, »Jetzt rühr dich, wenn du kannst.« »Katze, tolle Katze«, konnte Karl gerade noch aus dem Durcheinander von Wut und Scham rufen, in dem er sich befand. »Du bist ja wahnsinnig, du tolle Katze.« »Gib Acht auf deine Worte«, sagte sie, und ließ die eine Hand zu seinem Hals gleiten, den sie so stark zu würgen anfing, dass Karl ganz unfähig war, etwas anderes zu tun, als Luft zu schnappen, während sie mit der anderen Hand an seine Wange fuhr, wie probeweise sie berührte, sie wieder, und zwar immer weiter in die Luft zurückzog und jeden Augenblick mit einer Ohrfeige niederfahren lassen konnte. »Wie wäre es«, fragte sie dabei, »wenn ich dich zur Strafe für dein Benehmen einer Dame gegenüber mit einer tüchtigen Ohrfeige nach Hause schicken wollte? Vielleicht wäre es dir nützlich für deinen künftigen Lebensweg, wenn es auch keine schöne Erinnerung abgeben würde. Du tust mir ja leid und bist ein erträglich hübscher Junge, und hättest du Jiu-Jitsu gelernt, hättest du wahrscheinlich mich durchgeprügelt. Trotzdem, trotzdem. Es verlockt mich geradezu riesig, dich zu ohrfeigen, so wie du jetzt da liegst. Ich werde es wahrscheinlich bedauern, wenn ich es aber tun sollte, so wisse schon jetzt, dass ich es fast gegen meinen Willen tun werde. Und ich werde mich dann natürlich nicht mit einer Ohrfeige begnügen, sondern rechts und links schlagen, bis dir die Backen anschwellen. Und vielleicht bist du ein Ehrenmann, ich möchte es fast glauben, und wirst mit den Ohrfeigen nicht weiterleben wollen und dich aus der Welt schaffen. Aber warum bist du auch so gegen mich gewesen? Gefalle ich dir vielleicht nicht? Lohnt es sich nicht, auf mein Zimmer zu kommen? Achtung, jetzt hätte ich dir schon fast unversehens die Ohrfeige aufgepelzt. Wenn du heute also noch so loskommen solltest, benimm dich nächstens feiner. Ich bin nicht dein Onkel, mit dem du trotzen kannst. Im Übrigen will ich dich noch darauf aufmerksam machen, dass wenn ich dich ungeohrfeigt loslasse, du nicht glauben musst, dass deine jetzige Lage und wirkliches Geohrfeigtwerden vom Standpunkt der Ehre aus das gleiche sind. Solltest du das glauben wollen, so würde ich es doch vorziehen, dich wirklich zu ohrfeigen. Was wohl Max sagen wird, wenn ich ihm das alles erzähle? Bei der Erinnerung an Max ließ sie Karl los. In seinen undeutlichen Gedanken erschien ihm Max wie ein Befreier. Er fühlte noch ein Weilchen Claras Hand an seinem Hals, wand sich daher noch ein wenig und lag dann still. Sie forderte ihn auf, aufzustehen. Er antwortete nicht und rührte sich nicht. Sie entzündete irgendwo eine Kerze, das Zimmer bekam Licht, ein blaues Zickzackmuster erschien auf dem Plafond. Aber Karl lag, dem Kopf auf Sofapolster aufgestützt, so wie ihn Clara gebettet hatte, und wendete ihn nicht einen Finger breit. Clara ging im Zimmer herum. Ihr Rock rauschte um ihre Beine. Wahrscheinlich beim Fenster blieb sie eine lange Weile stehen. »Ausgetrotzt?« hörte man sie dann fragen. Karl empfand es schwer, in diesem Zimmer, das ihm doch von Herrn Polunder für diese Nacht zugedacht war, keine Ruhe bekommen zu können. Da wanderte dieses Mädchen herum, blieb stehen und redete, und er hatte sie doch so unaussprechlich satt. Rasch schlafen und von hier fortgehen war sein einziger Wunsch. Er wollte gar nicht mehr ins Bett, sondern nur hier auf dem Kanapee bleiben. Er lauerte nur darauf, dass sie wegginge, um hinter ihr her zur Tür zu springen, sie zu verriegeln und dann wieder zurück auf das Kanapee sich zu werfen. Er hatte ein solches Bedürfnis, sich zu strecken und zu gähnen, aber vor Clara wollte er das nicht tun. Und so lag er, starrte hinauf, fühlte sein Gesicht immer unbeweglicher werden und eine ihn umkreisende Fliege flimmerte ihm vor den Augen, ohne dass er recht wusste, was es war. Clara trat wieder zu ihm, beugte sich in die Richtung seiner Blicke und hätte er sich nicht bezwungen, hätte er sie schon anschauen müssen. »Ich gehe jetzt«, sagte sie. »Vielleicht bekommst du später Lust, zu mir zu kommen.« »Die Tür zu meinem Zimmer ist die vierte von dieser Tür ausgerechnet, auf dieser Seite des Ganges. Du gehst also an drei weiteren Türen vorüber und die, zu welcher du dann kommst, ist die richtige.« Ich gehe nicht mehr hinunter in den Saal, sondern bleibe schon in meinem Zimmer. Du hast mich aber auch ordentlich müde gemacht. Ich werde nicht gerade auf dich warten, aber wenn du kommen willst, so komm. Erinnere dich, dass du versprochen hast, mir auf dem Klavier vorzuspielen. Aber vielleicht habe ich dich ganz entnervt und du kannst dich nicht mehr rühren, dann bleib und schlaf dich aus. Dem Vater sage ich vorläufig von unserer Rauferei kein Wort. Ich bemerke das für den Fall, dass dir das Sorge machen sollte. Darauf lief sie, trotz ihrer angeblichen Müdigkeit, mit zwei Sprüngen aus dem Zimmer. Sofort setzte sich Karl aufrecht. Dieses Liegen war schon unerträglich geworden. Um ein wenig Bewegung zu machen, ging er zur Tür und sah auf den Gang hinaus. War dort aber eine Finsternis? Er war froh, als er die Tür zugemacht und abgesperrt hatte und wieder bei seinem Tisch im Schein der Kerze stand. Sein Entschluss war, nicht länger in diesem Haus zu bleiben, sondern hinunter zu Herrn Polunder zu gehen, ihm offen zu sagen, wie ihn Clara behandelt hatte. Am Eingeständnis seiner Niederlage lag ihm gar nichts, und mit dieser wohl genügenden Begründung, um die Erlaubnis zu bitten, nach Hause fahren oder gehen zu dürfen. Sollte Herr Polunder etwas gegen diese sofortige Heimkehr einzuwenden haben, dann wollte ihn Karl wenigstens bitten, ihn durch einen Diener zum nächsten Hotel führen zu lassen. In dieser Weise, wie sie Karl plante, ging man zwar sonst in der Regel nicht mit freundlichen Gastgebern um, aber noch seltener ging man mit einem Gaste derartig um, wie es Clara getan hatte. Sie hatte sogar noch ihr Versprechen, dem Herrn Polunder von der Rauferei vorläufig nichts zu sagen, für eine Freundlichkeit gehalten. Das war aber schon himmelschreiend. Ja, war denn Karl zu einem Ringkampf eingeladen worden, sodass es für ihn beschämend gewesen wäre, von einem Mädchen geworfen zu werden, das wahrscheinlich den größten Teil ihres Lebens mit dem Lernen von Ringkämpferkniffen verbracht hatte? Am Ende hatte sie gar von Mack Unterricht bekommen. Mochte sie ihm nur alles erzählen. Der war sicher einsichtig, das wusste Karl, trotzdem er niemals Gelegenheit gehabt hatte, das im Einzelnen zu erfahren. Karl wusste aber auch, dass wenn Mack ihn unterrichten würde, er noch viel größere Fortschritte als Clara machen würde. Dann käme er eines Tages wieder hierher, höchstwahrscheinlich uneingeladen. Untersuchte natürlich zuerst die Örtlichkeit, deren genaue Kenntnis ein großer Vorteil Claras gewesen war, packte dann diese gleiche Clara und klopfte mit ihr das gleiche Kanapee aus, auf das sie ihn heute geworfen hatte. Jetzt handelte es sich nur darum, den Weg zum Saal zurückzufinden, wo er ja wahrscheinlich auch seinen Hut in der ersten Zerstreutheit auf einen unpassenden Platz gelegt hatte. Die Kerze wollte er natürlich mitnehmen, aber selbst bei Licht war es nicht leicht, sich auszukennen. Er wusste zum Beispiel nicht einmal, ob dieses Zimmer in der gleichen Ebene wie der Saal gelegen war. Clara hatte ihn auf dem Herweg immer so gezogen, dass er sich gar nicht hatte umsehen können. Herr Green und die leuchtertragenden Diener hatten ihm auch zu denken gegeben. Kurz, er wusste jetzt tatsächlich nicht einmal, ob sie eine oder zwei oder vielleicht gar keine Treppe passiert hatten. Nach der Aussicht zu schließen, lag das Zimmer ziemlich hoch, und er suchte sich deshalb einzubilden, dass sie über Treppen gekommen waren. Aber schon zum Hauseingang hatte man ja über Treppen steigen müssen. Warum konnte nicht auch diese Seite des Hauses erhöht sein? Aber wenn wenigstens auf dem Gang irgendwo ein Lichtschein aus einer Tür zu sehen oder eine Stimme aus der Ferne auch noch so leise zu hören gewesen wäre. Seine Taschenuhr, ein Geschenk des Onkels, zeigte 11 Uhr. Er nahm die Kerze und ging auf den Gang hinaus. Die Tür ließ er offen, um für den Fall, dass sein Suchen vergeblich wäre, wenigstens sein Zimmer wiederzufinden und danach für den äußersten Notfall die Tür zu Claras Zimmer. Zur Sicherheit, damit sich die Tür nicht von selbst schließe, verstellte er sie mit einem Sessel. Auf dem Gange zeigte sich der Übelstand, dass gegen Karl, er ging natürlich von Claras Türe weg nach links zu, ein Luftzug strich, der zwar ganz schwach war, aber immerhin leicht die Kerze hätte auslöschen können, so dass Karl die Flamme mit der Hand schützen und überdies öfters stehen bleiben musste, damit die niedergedrückte Flamme sich erhole. Es war ein langsames Vorwärtskommen und der Weg schien dadurch doppelt lang. Karl war schon an großen Strecken der Wände vorübergekommen, die gänzlich ohne Türen waren. Man konnte sich nicht vorstellen, was dahinter war. Dann kam wieder Tür an Tür, er versuchte mehrere zu öffnen, sie waren versperrt und die Räume offenbar unbewohnt. Es war eine Raumverschwendung sondergleichen. Und Karl dachte an die östlichen New Yorker Quartiere, die ihm der Onkel zu zeigen versprochen hatte, wo angeblich in einem kleinen Zimmer mehrere Familien wohnten und das Heim einer Familie in einem Zimmerwinkel bestand, in dem sich die Kinder um ihre Eltern scharten. Und hier standen so viele Zimmer leer und waren nur dazu da, um hohl zu klingen, wenn man an die Türe schlug. Herr Polunder schien Karl irregeführt zu sein von falschen Freunden und vernarrt in seine Tochter und dadurch verdorben. Der Onkel hatte ihn sicher richtig beurteilt. Und nur sein Grundsatz, auf die Menschenbeurteilung Karls keinen Einfluss zu nehmen, war schuld an diesem Besuch und an diesen Wanderungen auf den Gängen. Karl wollte das morgen dem Onkel ohne weiteres sagen. Denn nach seinem Grundsatz würde der Onkel auch das Urteil des Neffen über ihn gerne und ruhig anhören. Überdies war dieser Grundsatz vielleicht das Einzige, was Karl an seinem Onkel nicht gefiel. Und selbst dieses Nichtgefallen war nicht unbedingt. Plötzlich hörte die Wand an der einen Gangseite auf und ein eiskaltes marmornes Geländer trat an ihre Stelle. Karl stellte die Kerze neben sich und beugte sich vorsichtig hinüber. Dunkle Leere wehte ihm entgegen. Wenn das die Haupthalle des Hauses war, im Schimmer der Kerze erschien ein Stück einer gewölbeartig geführten Decke, warum war man nicht durch diese Halle eingetreten? Wozu diente nur dieser große, tiefe Raum? Man stand ja hier oben wie auf der Galerie einer Kirche. Karl bedauerte fast nicht, bis morgen in diesem Hause bleiben zu können. Er hätte gern bei Tageslicht von Herrn Polunder sich überall herumführen und über alles unterrichten lassen. Das Geländer war übrigens nicht lang und bald wurde Karl wieder vom geschlossenen Gang aufgenommen. Bei einer plötzlichen Wendung des Ganges stieß Karl mit ganzer Wucht an die Mauer und nur die ununterbrochene Sorgfalt, mit der er die Kerze krampfhaft hielt, bewahrte sie glücklicherweise vor dem Fallen und Auslöschen. Da der Gang kein Ende nehmen wollte, nirgends ein Fenster einen Ausblick gab, weder in der Höhe noch in der Tiefe sich etwas rührte, dachte Karl schon daran, er gehe immerfort im gleichen Kreisgang in der Runde und hoffte schon, die offene Türe seines Zimmers vielleicht wiederzufinden. Aber weder sie noch das Geländer kehrte wieder. Bis jetzt hatte sich Karl von lautem Rufen zurückgehalten, denn er wollte in einem fremden Haus zu so später Stunde keinen Lärm machen. Aber jetzt sah er ein, dass es in diesem unbeleuchteten Hause kein Unrecht war und machte sich gerade daran, nach beiden Seiten des Ganges ein lautes Hallo zu schreien, als er in der Richtung, aus der er gekommen war, ein kleines, sich näherndes Licht bemerkte. Jetzt konnte er erst die Länge des geraden Ganges abschätzen. Das Haus war eine Festung, keine Villa. Karls Freude über dieses rettende Licht war so groß, dass er alle Vorsicht vergaß und darauf zulief. Schon bei den ersten Sprüngen löschte seine Kerze aus. Er achtete nicht darauf, denn er brauchte sie nicht mehr. Hier kam ihm ein alter Diener mit einer Laterne entgegen, der ihm den richtigen Weg schon zeigen würde.